Ja, wir beten. Danke Gott, Jesus, Heiliger Geist, dass du als der dreieinige Gott hier gegenwärtig bist, in diesem Raum, in unseren Herzen, aber auch bei denen, die daheim sind und nicht Platz gehabt haben, nicht kommen können. Für die, die in der Ferien sind oder bei denen, die krank sind. Danke, dass du redest und dass du mit deiner Barmherzigkeit und mit deiner Geduld uns begegnest an diesem Morgen. Amen. Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass wir das Full House haben. Es ist gäbig, oder? Wenn du weniger Stuhl hast und weniger Platz hast, dann hast du schneller ein volles Haus, als wenn 220 Leute sind, Platz wären. Und heute fahren wir weiter in dieser Serie zu der Familienwert. Familiensache, EGW, im Konkreten heute Morgen, Familienwert. Es ist wichtig, dass man so nicht bewusst ist, was prägen wir eigentlich für Wert. Und Firmen, Familien, aber auch Gemeinden haben so wie Wert aufgeschrieben. Manchmal sind sie ungeschrieben, manchmal sind sie deklariert. Ich werde drei Beispiele bringen, so vom Alltag. Zum Beispiel bei uns als Familie hängt über dem beim Esstisch so an der Wange. Meine Frau Nelly hat das wunderbar gestaltet. Hängen so Holzbretter. Und auf Englisch sind quasi Wert aufgeschrieben. Kitchen Rules heissen die. Also Essregeln. Unter anderem steht drauf: Eat your veggies, also iss dein Gemüse. Und eine Aussage gefällt mir persönlich am besten: Kiss the cook. Also, küss der Koch oder Köche. Und ein Punkt geht immer wieder zu Diskussionen. Und zwar: No cell phones allowed, no exceptions. Keine Handy oder Smartphones am Tisch erlaubt, ohne Ausnahme. Und dann fragen wir dann aber: Ja, wann ist der Ausnahme? Ist denn keine Ausnahme, gar keine Ausnahme? Oder könnte es mal sein, dass am Tisch auch ein Cellphone erlaubt ist? Also es gibt immer wieder Werte, geben auch Anlass zum Diskutieren. Oder, das war jetzt ein Beispiel aus dem privaten Leben. Auch als Mann, jetzt im konkreten Fall, ich als Phil, habe meine Leiterschaftswerte definiert, also aufgeschrieben für mich. Ich komme dann auch noch zu dem, was die EGW betrifft. Aber für mich habe ich so verschiedene Sachen aufgeschrieben. Dann sind wir wandern, Nelly und ich, vor 14 Tagen. Und wir gehen also rauf auf Pfingstegg. Und beim Wandern haben wir so richtig Zeit, zum Überlegen. Gedanken, freien Lauf an. Und ich muss bekennen, Nelly war also etwa 100 Meter vor mir gewesen. Ich musste also schauen, dass ich nachher mal. Es geht recht hoch dort. Und dann habe ich überlegt, habe ich wirklich so an einem Gedanken nachgesponnen und plötzlich hatte ich mein Gedicht vor meinen Augen. Und das lautet so: Als Pastor bist du nicht der Meister und als Leiter nicht der Boss. Setz jedes von Gottes Familie frei, das führt der Himmel herbei. Amen. Also, das sind meine Leiterschaftswerte. Mittlerweile bin ich 25 Jahre Pfarrer in 3 Ehen gewesen und ich habe gemerkt, wisst ihr, ich muss mir selber nichts mehr beweisen. Sondern meine Aufgabe, ich weiss etwa, was ich kann, was ich aber auch nicht kann. Oder? Nach 25 Jahren. Meine Hauptaufgabe und mein Hauptfokus ist, jedes Einzelne von Gemeindefamilien freizusetzen zu dem Dienst, wo Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das führt den Himmel herbei. So war es so ein Gedicht. Und dann haben wir eben die Retrette gehabt. Das hat eigentlich alles ausgelöst, hat auch die Predigt ausgelöst. Und wir haben gemerkt, wir wollen unsere Gemeindewerte ein bisschen überarbeiten. Aus 9 Werten haben wir aber reduziert auf 6. Einfach, dass wir sie besser behalten können, sage ich mal. Das wären also die sechs. Glaube, Echtheit, Begeisterung, Qualität, Barmherzigkeit und Leidenschaft. Das wollen wir. Das sind unsere Werte, die unsere Aufträge leiten sollen. Die Art und Weise, wie wir es machen. Und zwei von denen sind neu. Also wir haben nicht nur reduziert, wir haben auch zwei ausgewechselt. Glaube ist reingekommen und Barmherzigkeit ist reingekommen. Und über die beiden Werte werde ich heute Morgen reden. Glaube und Barmherzigkeit. Also ich hoffe, ihr seid dabei und die Leitung habe ich jetzt geschafft. Was ist Glaube? Und was ist Barmherzigkeit? Wie wollen wir das im EGWB leben? Wie können wir das überhaupt leben, auch im Alltag? Und gibt es Zusammenhänge zwischen den beiden? Und das habe ich einen ganz interessanten Aspekt gefunden. Also, die Werte definieren die Art und Weise, wie dass wir zum Beispiel anbeten wollen, wie wir evangelisieren wollen, wie wir einander dienen wollen, wie wir Gemeinschaft bilden wollen und wie wir Gottes Reich sehen. Mit Barmherzigkeit und mit Glauben. Reden wir also zuerst über Barmherzigkeit. Wir haben diesen Text formuliert. Es kommt dann noch ein Heft raus, das habe ich schon erwähnt, vor etwa 3 Wochen, Ende Jahr oder nächstes Jahr. Wir haben keinen Stress und machen es auch kennen. Ich lese es einfach mal so vor, wie es steht in diesem Leitbild. Barmherzigkeit ist die Antwort Gottes auf die Gebrochenheit unserer Existenz. Dass unsere Welt gebrochen ist, glaube ich, das muss ich jetzt heute Morgen nicht noch speziell erwähnen. Barmherzigkeit passiert dort, wo Liebe, Vergebung und Annahme Gottes praktisch werden oder praktisch wird, mit Händen und mit Füßen. Also dort, wo ein Akt passiert. Jesus hat ja das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erzählt, wo einer halbtot am Strassenrand liegt und aktiv wird. Also dort, wo Gottes Liebe Hände und Füße bekommen, das ist Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit nicht? Lass uns mal bei dem Begriff Barmherzigkeit einfach bleiben, die nächsten 10 Minuten, und dann kommen wir noch zum Glauben. Ich habe ein Beispiel gefunden in der Bibel, wo eben scheinbar Barmherzigkeit passiert ist, aber wenn wir genau her schauen, nicht. In Josua 9 lesen wir von ein paar Männern von den Gibeoniter, die zum Volk Israel kamen. Josua war dran, das Land Kanaan einzunehmen. Und Stadt um Stadt haben sie erobert. Und die Gibeoniter sind näher gekommen. So, müsst ihr euch das mal vorstellen, ein paar Männer in uralten Kleidern mit trockenem Brot und kein Wasser mehr. Sie haben gesagt, ja, wir kommen von weit her. Und im Prinzip wollten sie das Volk Israel auf das Glatteis führen. Sie haben gesagt, nehmt uns auf, schließt einen Bund mit unseren Gibeonitischen, mit unserem Volk, habt Erbarmen mit uns. Vielleicht seid ihr auch schon Menschen begegnet, die zerschundene Kleider haben, schwarze Fingernägel. Solche Menschen Leute ab und zu, entweder bei uns, privat oder hier im EGW. Und dann, was machst du? Das ist ja immer die Frage. Gib einem Bettler am Strassenrand einfach automatisch Münzen als Akt von Barmherzigkeit. Und aus diesem Text hier können wir, ich will nicht zu lange hier verweilen, aber können wir lernen. Frag zuerst Gott, ob es nur ein Stossgebet ist. Die Israeliten haben die Gibeoniter gesehen und haben sich ihr erbarmt. Leider, muss man sagen. Sie haben einen Bund mit ihnen geschlossen. Und es heisst in einem Vers, da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung, von dem alten Brot quasi, haben sie ein bisschen probiert. Den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Also, such zuerst Gott, bevor du barmherzig warst, und dann handeln und mach das Richtige. Aber das ist manchmal eben gar nicht so einfach. Was ist denn das Richtige? Hier in diesem Fall, das war jetzt ein negatives Beispiel, was Barmherzigkeit nicht ist, dass man nämlich probiert, sich etwas zu verschleichen. Die Leute hier, oder, die Leute, wir haben auch so Werte, wie gehen wir mit diesen Leuten um im Büro. Wir haben gesagt, wir geben ihnen Zeit, wir geben ihnen ein offenes Ohr, wir geben ihnen den Heizsack und wir geben ihnen kein Geld. Und das habe ich auch schon mal gesagt, niemand will Geld. Aber alle, die ich auch abweise, also 3/4 weise ich nicht ab, aber die, die ich abweise, die erzählen dir irgendeine Geschichte mit einem Billet. Immer die Billet-Geschichte. Sie wollen kein Geld, aber sie wollen ein Billet. Und dann frage ich, ja, wo ist der Unterschied? Das Billet kostet ja etwas. Merkt ihr es? Was ist die Barmherzigkeit? Jesus ist uns dort ein gutes Beispiel. Zweimal kommt der Text vor, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern, Hosea 6. Zweimal zitiert Jesus der Vers, ich finde es interessant zu sehen, wenn zitiert er ihn. Die erste Situation, er beruft den Zöllner Matthäus als sein Jünger, quasi in sein Förderprogramm, oder? Jesus hat ja so ein Förderprogramm gehabt. Er wollte die Leute freisetzen in die Berufung, die ihnen zusteht. Und der Matthäus macht das daheim einfach ein Fest und lässt seine Zöllnerfreunde, die essen. So ein orientalisches Matzetauer mit Pita-Brot. Oh, wirklich, das sind Oliven. Oder so Mittelmeerküche. Wow. Und sie feiern dort wirklich die Beförderung. Und die Zöllner sind dort am Tisch. Die Pharisäer sehen das. Und sie geht zu den Jüngern von Jesus und fragt, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wieso macht er das? Ihr müsst wissen, so ein Rabbiner, das war wie eine Kultur gewesen. Man hat einfach die besten Schüler, die besten vom TU, die besten vom KUW, hat man genommen, hat sie gefördert. Die ganze Tora, die ganze Heilige Schrift, haben auswendig können. Die hat man dann geschaut, die Rabbiner hat geschaut, die zu fördern, dass sie dann selber auch wieder Lehrer und Rabbiner werden. Die besten haben sie genommen. Und Jesus nimmt nicht einfach die Besten, sondern nimmt die, die er eben gesehen hat. Zöllner, Fischer, er nimmt Zeloten, so Freiheitskämpfer. Und das war der Pharisäer so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Warum ist er mit diesen Zöllnern und Sündern? Und dann sagt Jesus den Vers, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Für uns als Gemeinde heißt es, wir nehmen nicht einfach die Besten, wir nehmen nicht die Begabtesten, wir nehmen einfach jeden, der dem Jesus nachfolgen will. Weil Jesus hat keinen herausgewiesen und wir schauen bei jedem Einzelnen her, wie kann er in die Gemeinschaft hineingehören und was kann freigesetzt werden im Leben zur Ehre von Jesus Christus. Amen. Das ist das, was wir mit Barmherzigkeit meinen. Und das Zweite, was Jesus sagt, die zweite Situation, wo genau der gleiche Vers zitiert wird, ist beim Ehrenraufen. Der Jüngerschaftsclub ist unterwegs, Spaziergänge sind Gedankengänge, Wanderungen sind eine wunderbare Gelegenheit, um Gedanken zu spielen, das habe ich so gesagt. Und in unserem Hauskreis haben wir mal definiert, wenn, das ist auch so ein Wert, wann ist eigentlich ein Spaziergang und ab wann ist es eine Wanderung? Und wir sind zum Schluss gekommen, eine Wanderung ist ab 3 Stunden mit Sandwich. Und Jesus und seine Jünger, also die waren ja viel unterwegs gewesen. Das könnt ihr mir also glauben. Wenn ihr mal die Karte schaut, wo Jesus überhaupt war, in diesen 3 Jahren. Also da ist fast nonstop am Wandern gewesen. Eine Wandergruppe, oder? Und dann haben sie Hunger gehabt. Die haben keine Sandwich dabei gehabt. Und sie haben Hunger bekommen und haben am Sabbat Ähren gerauft. Sprich, der Weizen genommen, ein bisschen aufgerieben und Körner gegessen. Herrlich. Wunderbar. Und die Pharisäer, oder? Mit euch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind gäng so in Sichtweite gewesen, was der Jesus treibt. Natürlich. Aber es hat auch ein Wunder genommen, wie dass man eigentlich die Ausbildung von Rabbinern könnte eine Art reformieren. Und so eine Art Erlebnispädagogik. Jesus sagt seinen Jüngern, esst das von dem, wenn ihr Hunger habt, auch wenn es Sabbat ist. Und wieder kommt die Frage von den Pharisäern. Interessiert, distanziert. Warum machen sie das an einem Sabbat, was ja nicht erlaubt ist, zu arbeiten, Ehre zu malen? Da sagt Jesus, hat er nicht gelesen, was David mit seinem Mann hat gemacht. Sie haben Brot vom allerheiligsten Schautisch gegessen, wo sie Hunger hatten. Dann war Stiftshütte Silo, haben sie so aufgestellt, also noch nicht im Tempel zu Jerusalem, sondern auf der Anhöhe von Israel. Dort ist das Allerheiligste gestanden. David, ein paar Jahrhunderte zurück, hat Hunger gehabt. Er und seine Kriegsmannen haben von diesem Schaubrot gegessen. Lernt, Jesus fährt weiter, lernt, was es heißt. Wenn ihr aber wüsstet, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer, dann würdet ihr meine Schüler nicht so mit einem verbalen Angriff attackieren. Das ist die zweite Situation. Barmherzigkeit ist die Antwort Gottes auf die Gebrochenheit von unserer Existenz. Und sie passiert dort, wo Liebe, Vergebung und Annahme passieren. Wo bist du in letzter Zeit barmherzig gewesen? Und was dir gleich geht wie mir, mir kommt eigentlich nichts in den Sinn. Der Jonathan nickt. Aber vielleicht, um mir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wenn bist du in letzter Zeit aufbrausend gewesen, aggressiv und so richtig schlecht getroffen? Da kommen ein paar Situationen in den Sinn. Und jetzt die Frage. Wie hat sich diese Situation geändert? Oder wie wäre die rausgekommen, wenn du etwas anders reagiert hättest? Etwas sanftmütiger, etwas demütiger, etwas barmherziger. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ich werde dich einladen, dort bewusst die Werte von Gott zu verinnerlichen, dass die Liebe, seine Liebe ganz praktisch wird. Hände und Füße bekommt. Kommen wir zum Glauben. Das wird der Text vom Leitbild, der noch nicht veröffentlicht ist. Das herzliche, kindliche Vertrauen gegenüber Gott ist unabdingbar für unser Verständnis von Christsein. Wir glauben, dass Gott existiert, diese Erde geschaffen hat, dass Jesus der Messias ist und dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass Jesus, steht jetzt wieder, heute erfahrbar ist und dass sein Geist in uns wohnt als lebensverändernde, erfüllende Kraft. Das glauben wir noch mehr. Also Glauben ist einerseits ein Lehr, sein Wort, sein Lehrwort, wo wir für wahr halten. Aber Glauben im biblischen Sinn ist eben auch eine Beziehung, ist die Erkenntnis von Gott. Und immer wenn Erkenntnis von Gott steht, geht es um eine Beziehung. Das ist wie zwischen Mann und Frau in einem Liebespaar. Da geht es um Erkenntnis, um die Nähe, um das Nachsein, um die Geborgenheit. Ein paar Beispiele, also noch eine Geschichte, auch wieder von Jesus, wo er Glauben ganz einfach und ganz offensichtlich beschreibt, selber beschreibt, aber auch vorlebt. Jesus heilt zwei Blinde und ein Stumme. Ich finde, es ist auch nur die Überschrift, die in Matthäus 9 steht, finde ich so sensationell. Egal, was die Geschichte ist nachher. Stellt euch mal vor, ihr ginget heim und würdet euch ein Tagebuch schreiben. Und mein Tagebuch fängt immer an mit gestern. Gestern ging ich auf eben wandern, gestern ging ich, habe ich das erlebt. Ich habe jetzt noch nie geschrieben, gestern heilte Gott durch mich 2 Blinde und einen Stummen. Oder schon nur, wenn ich für jemanden hätte beten und wenn sie ihm wohl hat, da, würde ich es auch aufschreiben. Und hier ist nicht nur einfach ein Blinde, sondern 2 Blinde und dann noch ein Stummer auch noch. Die Geschichte verläuft kurz zusammengefasst so. 2 Blinde sind Jesus und seine Wanderequipe nachgefolgt und haben gerufen: Ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er heimkam, das war wahrscheinlich Kapernaum, wo er gewohnt hat, so als Basis der Ort vom Naum. Kapernaum, der Prophet Naum ist dort, hat dort gewirkt oder ist dort aufgewachsen. Da fragt Jesus: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Das ist eine interessante Rückfrage. Er fragt nicht: Glaubt ihr, dass ich euch sehend machen kann? Sie gerufen: Erbarme dich, bist barmherzig. Erbarme dich, Kyrie eleison. Das ist der Ruf, den wir ja manchmal auch singen. Als Gemeinde. Und er fragt zurück: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Kann ich barmherzig sein? Kann die Liebe von Gott Hände und Füße bekommen, jetzt in eurer Situation? Und sie haben gesagt: Ja, Herr, euch geschehe nach eurem Glauben. Und die Augen von ihnen sind geöffnet worden. Sagt es niemandem, und die sind gerade raus und haben es allen erzählt. Das ist immer interessant, gell? Sie haben das Gegenteil gemacht von Jesus, was Jesus gesagt hat. Und dann, oder? Leute schon wieder in die Nächsten, weil sie es allen erzählt haben, kommen sie gerade und bringen gerade noch den Menschen, der stumm ist. Da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen, als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk wunderte sich und sprach: So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Das herzliche, kindliche Vertrauen Gott gegenüber ist unabdingbar in unserem Verständnis von Christsein. Wir glauben, dass Jesus heute erfahrbar ist und dass sein Geist in uns wohnt als lebensverändernde, erfüllende Kraft. Ich werde euch ermutigen, immer wieder Menschen zu fragen, ob es dein Kind ist oder dein Ehepartner oder dein Familienmitglied, aber auch Leute außerhalb der Familie. Darf ich für dich beten? Weil der Glaube, den sie nicht haben, der ist in dir drin. Wir haben Fürglauben für andere. Aber wir sind freundlich und haben eine Kultur, nicht so eine Holzhammer-Kultur, sondern wir wollen die Leute fragen. Und ja, wir nehmen so in Kauf, dass wir auch Ablehnung erleben können und die Leute sagen: Nein, lieber nicht. Aber es kommt sehr, 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 sehr selten vor. Sondern die Leute sind dankbar für Gebet. Amen. Und ich möchte wirklich heute Morgen einfach alle, die hier in sind, für euch beten, gerade die Gelegenheit jetzt beim Schopf packen, und alle, auch für alle die, die nachher die CD hören. Ich bete für den Geist und für die Seele und für euren Körper. Was auch immer dich jetzt umtreibt, was dich bewegt, wo du Fragen hast, wo du vielleicht auch Kämpfe hast und wo du leidest. Ich werde dir zusprechen. Gott ist allmächtig. Ihm ist alle Macht gegeben und es sollte ihm etwas unmöglich sein. Und auch dir soll passieren nach deinem Glauben. Ja, Jesus, berühre die Menschen hier in diesem Saal. Und wir vertrauen dir von ganzem Herzen, dass du wirkst, in unserem Körper Heil bewirkst, aber in unserer Seele Heil bewirkst, dass der Frieden sich ausbreiten kann, den du verheißen hast. Und unser Geist soll ganz einfach fasziniert sein, wie eingenommen sein von diesem Vertrauen in die Schönheit und in die Herrlichkeit von dir. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Und nachher, nach dem Gottesdienst, ist die Möglichkeit, für sich zu beten. Das hat der Willi schon gesagt. Fassen wir das Ganze zusammen. Stellen wir Glauben und Barmherzigkeit in Bezug. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Glaubst du, dass ich barmherzig sein kann? Ja, wir glauben es. Wir dienen in Gottes Kraft einer gebrochenen Welt. Das ist Barmherzigkeit. Und wir rufen Gott ferne Menschen zum Glauben an Jesus. Das ist der Glaube, der sich ausdehnen will. Es scheint fast so zu sein, dass Barmherzigkeit und Glauben einen inneren Zusammenhang haben. Wir können beim Glauben anfangen. Wir sind aus Gnade gerettet worden, aus Glauben, und das nicht aus uns. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werk, dass wir uns nicht rühmen können. So fängt der Glaube an und mündet dann, gemäss Epheser 2, auch in das Werk, wo Jesus uns oder Gott uns wie vorbereitet hat, dass wir drin wandeln können. So überkommt der Glaube eine Dynamik, eine Umsetzung im Alltag. Oder wir können anfangen bei Barmherzigkeit. Du lebst die tätige Liebe Gottes zumindest im Zerbruch von dieser Welt. Wir sind ja eine Gruppe von EGW war schon Rallyen bei den Brüdern, und der Bruder Schorsch hat an dem Abend, wo ich auch da war, von Afghanistan erzählt, von Kabul. Das war einfach so eine Geschichte. Die hat man wirklich aufnehmen und die sollte man mal hören. Der Bruder, also 73, älterer Mensch, steht einfach vorne, ohne eine Folie, ohne irgendwie ein Triangel, und erzählt und erzählt und erzählt. Sicher anderthalb Stunden. Einfach die Geschichte von den Christusträgern zu Afghanistan, zu Kabul. Sie haben dort zwei ambulante Kliniken und eine Werkstatt aufgebaut. Sie unterstützen die Spitäler heute, also 2020, mit technischer Unterstützung. Und sie haben sich auch schon Gedanken gemacht, ja, wie können wir das weiterführen? Und wenn sie würden zurückgehen und hören, wenn sie diesen Dienst würden hören, hat der Bruder Schorsch gesagt, würde innerhalb von wenigen Tagen alle Spitäler von Kabul nicht mehr funktionieren. Weil sie den technischen Support nicht mehr haben. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Das ist konkret. Oder da geht es wirklich um Schräubchen, da geht es um Benzinkanister. Und in diesem Bürgerkrieg haben sie Bomben, nicht nur gesehen fliegen, sondern ein paar sind wirklich auch eingeschlagen in dem Haus, wo sie dann gerade waren. Als ich das gehört habe, dachte ich, hey, wieso bleiben die dort? Wieso bleiben die dort? Und das ist so eindrücklich. Eben, der Bruder Schorsch, der ist so inkulturiert, der kann gar nicht mehr anders. Also das ist seine Heimat. Barmherzigkeit, Kabul ist seine Heimat geworden. Und das nimmt man ihm eben auch ab. Ein Beispiel von Barmherzigkeit. Was sind eure Familienwerte als bürgerliche Familie? Was sind unsere Werte als EGW? Von dem habe ich jetzt zwei Beispiele erzählt. Sie definieren die Art und Weise, wie wir leben. Das sind die tieferliegenden Verhaltensweisen, die uns prägen. Und sie sollen Barmherzigkeit und Glauben sollen wie vorausgehen, wie die Kupplung war in diesem Räderwerk zwischen Gottes Willen und unserem Willen. Barmherzigkeit als Kultur der Gemeinschaft, Barmherzigkeit in Nachfolge, Barmherzigkeit auch in der Anbetung oder in Form, wie das wir anbeten, Barmherzigkeit in unserer Beziehung mit Gott. Das wären ein paar Gedanken zu unserem Familienwert. Und ich bete jetzt nochmal zum Schluss. Und ja, ich wünsche mir, Jesus, dass wir etwas von deinem Wesen und von deinem Charakter in uns immer mehr können sehen. Und ja, es ist wie ein Samenkorn, wo du sagst und wo soll aufgehen. Und Barmherzigkeit und der Glaube soll heute ausgesagt werden und Frucht bringen in allen unseren Herzen, im Egewebim, aber auch in unserer Stadt. Das Werk entsteht von Barmherzigkeit. Das Werk entsteht vom Glauben. Ja, und dass wir gerade eine grosse Ernte einbringen können in diesem Herbst mit Life on Stage, dass wir für andere glauben können und sie einladen können, mit in diesen Weg zu gehen. Wir beten das im wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen.